Also heißt der Beschluss, da gibt es viel Überflüssiges abzubauen. Und diesen Anspruch, den haben viele Menschen sich zu Herzen genommen. Die begleiten das mit dem Seufzer, ja, das stimmt. Vieles braucht man auch wirklich nicht. Braucht man wirklich jedes Jahr einen Urlaub? Braucht man wirklich unbedingt das Auto? Und an diesem Seufzer ist der Maßstab bemerkenswert. Dieses Brauchen ist der armselige Maßstab der puren Notwendigkeit des Zurechtkommens. Mit Wohlstand, mit einem schönen Leben hat es gar nichts zu tun. Es ist das sich verpflichten lassen auf den puren Maßstab der Notwendigkeit des Brauchens in einer Welt, in der es einen wahren Reichtum im Überfluss gibt, nur nicht zugänglich und erschwinglich für das Gros derer, deren Einkommen durch eben die Betriebe definiert wird, die den wahren Reichtum verkaufen wollen. Überflussgesellschaft. Die Kritiker, von denen ich eingangs sprach, die sind nicht nur der Auffassung, dass es dieser Überfluss ist, sondern die sind auch der Auffassung, dass der Grund für viele Bösartigkeiten ist, die man am Markt wirklich entdecken kann. Dass billiges Gammelfleisch in großen Mengen verkauft wird, das haben die nicht erfinden müssen. Sie haben recht, das passiert. Und von Zeit zu Zeit wird es ja auch aufgedeckt. Einer der größeren Skandale war der BSE-Skandal. Aber die vergammelten Dönerspieße, die eingefrorenen, sind ja auch noch erinnerlich. Und die Salmonellen im Huhn auch, und das muss ich nicht alles in Erinnerung rufen. Das weiß jeder. Sie haben recht, das gibt es. Sie haben auch recht, wenn Sie sagen, das ist so, dass Nike für wenige Cent am Tag Fußbälle in Bangladesch von 5-Jährigen, 6-Jährigen zusammennähen lässt. Da gibt es so bettelarme Menschen, die kann man für ein paar Cent dazu gewinnen, Fußbälle zu nähen, die Nike für 60 Euro verkauft. Das stimmt. Warum ist das so? Die Kritiker, die der Auffassung sind, das ist die Frucht der Überflussgesellschaft, die haben sich zum Beispiel auf das Gammelfleisch den Reim gemacht, ja, man muss sich doch nicht wundern, wenn ein für 5 Euro ein Kilo Schweinefleisch kaufen will, dann ist ja wohl klar, dass der Gammelfleisch bestellt hat. Das lässt sich doch gar nicht anders herstellen. Das ist so ein Nachvollzug dessen, was wirklich passiert im Gestus der Selbstbezichtigung. Und an dieser Reflexion ist alles verkehrt, weil sie Ursache und Wirkung auf den Kopf stellt. Was ist denn die Ursache dafür, dass große Mastbetriebe kranke Lämmer zu Tiermehl verarbeiten und als Tierfutter weiterreichen? Das ist eine betriebliche Kalkulation. Die kranken Lämmer, die müssen nicht entsorgt werden. Das sind Exkremente der Produktion, das würde Entsorgungskosten machen. Sie werden zu Tierfutter zermahlen und verkauft. Billiger verkauft als die herkömmlichen Maststoffe, sodass einerseits der Verwerter einen Gewinn macht, Verdorbenes wird zu Geld gemacht und der Mastbetrieb macht seinerseits einen Akt der Kostensenkung damit. Es kommt ihnen billiger, solches Tiermehl zu verfüttern, statt die üblichen Maststoffe. Es ist eine ganz normale betriebliche Gewinnkalkulation, die einen Verkaufspreis am Markt kalt, den auch abstimmt auf die zahlungsfähige Nachfrage, die man dort erwerben kann, und die Kosten für sein Angebot zu mindern sucht, um mit einem Abschlag beim Verkaufspreis möglichst viele Anteile des Marktes auf sich zu ziehen. Eine ganz normale Kostenrechnung findet da statt, wie in jedem Betrieb. Das ist die Ursache für das Gammelfleisch. Die Wirkung davon ist, dass jetzt ein Konsument im Metzgerladen ansteht und für 5 Euro das Kilo dieses Fleisch erwirbt. Das ist die Folge. Aber das ist nicht der Grund für die Operation, dass der Mastbetrieb verdorbenes Futter verwertet. Wäre es übrigens wirklich so, wie dieser Stoßseufzer nahelegen will, ja? Wundert euch mal nicht, wer für 5 Euro ein Kilo Schweinefleisch will, der hat doch Gammelfleisch in Auftrag gegeben. Wäre daran nur ein Wort wahr, dann wäre das Ganze überhaupt nicht zum Skandal fähig, denn Skandal bedeutet, das Publikum ist überrascht, wusste also nichts von dem, was da passiert. Und schon gar nicht hat es das in Auftrag gegeben, von dem es nichts wusste. So wird aber gedacht, und damit wird sehr grundsätzlich, nicht bloß an diesem jetzt von mir herangezogenen prominenten Beispiel, die Auffassung vertreten, das Böse, das Gammelfleisch in der Ernährungsindustrie, die Billig-T-Shirts, die aus Kinderausbeutung stammen, dieses Böse, das kommt dadurch in die Welt des Marktes und des Konsums, weil gierige Konsumenten, die immer mehr für immer weniger Geld wollen, den schwarzen Schafen der Branche überhaupt erst das Geschäft ermöglichen. Und mit dieser grundsätzlichen Überlegung ist auch klar, wer genau da am Pranger steht. Die, die immer schon mehr wollen, als sie eigentlich bezahlen können, das sind ausgerechnet die kleinen Leute mit dem schmalen Einkommen. Ja, die Studienratsgattinnen und die Chirurgen, die haben dieses Problem nicht, dass sie unbedingt diese Produkte nachfragen müssen. Aber das Gros einer arbeitnehmenden Bevölkerung muss mit einem Budget wirtschaften, das von Unternehmungen, die diese Gammelware produzieren, so definiert worden ist, dass es für die Menschen Probleme aufwirft, damit ihr Leben zu bestreiten. Diese Auffassung, da wird immer mehr Zeug nachgefragt von den Massen für immer billigeres Geld, die begeht den theoretischen Fehler, dass einem Übermaß an Produktion, einem zu viel an Produktion, Masse, angelastet werden soll, was gar nicht aus dem Übermaß der Produktion, sondern aus dem Prinzip der Produktion folgt. Warum wird verdorbenes Tiermehl zu Futter verarbeitet? Warum wird ein T-Shirt bei irgendwelchen Nähfabriken in Bangladesch von Hansi und Mausi in Auftrag gegeben? H&M. Weil es billig ist. Man muss sich auch mal die primitiven Wahrheiten auszusprechen trauen. Das ist der banale Grund. Das liegt nicht an der Menge, die die in Auftrag geben, sondern daran, dass sie mit billigen Kosten möglichst viel Gewinn machen wollen. Es ist auch ein Unfug, der sich in Bezug auf die Verantwortlichkeit des Konsumenten festgesetzt hat, wenn immer gezeigt wird auf die Massentierhaltung. Masse, Masse, das soll Sünde sein. Masse ist überhaupt kein Problem, auch nicht bei Tieren. Wenn man viele Tiere hält, dann kann man die auf schöne große Weiden stellen. Die müssen halt groß genug sein. Ja, im kapitalistischen Betrieb sieht das anders aus. Die Bilder, auf die gedeutet wird, die kenne ich und die sind mir zuwider. Die Viecher auf engstem Raum in Ställen stehen, wo sie in ihrem eigenen Mist ausharren. Deswegen mit Antibiotika vollgepumpt werden, damit sie von ihren Exkrementen nicht krank werden. Dass diese Antibiotika zugleich wachstumsfördernde Hormone freisetzen, also die Zucht beschleunigen, die Aufzucht, das ist alles wahr, aber das folgt nicht aus der Menge der Tiere, das folgt aus dem Zweck der Tierhaltung, aus dem kapitalistischen. Denkt mal, ausgerechnet im Kapitalismus, habt ihr schon mal solche Häuser gesehen, wo in mehreren Stockwerken Kühe gehalten werden, auf Stahlrosten, wo sie nach unten durchscheißen, nie mehr auf eine Weide kommen, damit sie bewegungsarm in möglichst kurzer Zeit Gewicht zulegen, so wird mit denen verfahren zum Zweck, mit möglichst wenig Kosten, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst großes Schlachtgewicht zu erwirtschaften. Ausgerechnet im Kapitalismus gibt es das Ideal einer Landwirtschaft ohne Land. Land kostet, das muss man pachten vom Grundeigentümer. Womöglich kaufen. Also bauen sie ihre mehrgeschossigen Zuchtanstalten. Jetzt, nachdem die Konsumenten sich angewidert abwenden von diesen Bildern mit der falschen Schlussfolgerung im Kopf, das kommt von der Gier des Konsumenten, der immer mehr für immer weniger Geld verlangt, will man Konsumentenmacht aufbauen, verantwortungsbewusst handeln. Man will beim Einkauf nach ethischen Gesichtspunkten entscheiden, vielleicht auch mal hier oder dort einen Kaufboykott veranstalten. Konsumentenmacht. Fragen wir uns also mal, was ist es, was bewirkt das? Zum Begriff Konsumentenmacht. Der ist ja auch für sich wieder ein gewisses Eingeständnis, ein Zeugnis bezüglich der Wirtschaft, in der konsumiert wird. Wer nämlich sagt, wir müssen sowas organisieren wie Konsumentenmacht, um das Böse abzuwenden, der gibt zu, dass die kapitalistischen Betriebe nicht ein Dienst am Kunden sind, dass sie nicht zu dem Zweck produzieren, die Verbraucher und Konsumenten mit gediegenen Produkten zu versorgen. Wäre dem nämlich so, müsste man keine Macht mobilisieren, um das, was die Produzenten tun, zu korrigieren. Wer aber vom Willen der Korrektur beseelt ist, gibt zu, in diesen Betrieben ist der Maßstab Versorgung der Menschen mit gediegenem Gut nicht am Werk. Einerseits. Andererseits, wer meint, mit der Konsumentenmacht richten wir alles zum Besseren, ist dann doch der Auffassung, es lässt sich so einrichten, dass der Konsument mit seinem verantwortungsbewussten Kaufverhalten alles wieder gerade biegt, was in der Produktion versaut wird. Wie macht man das? Zwei Beispiele. Natürlich, die leichteste und älteste aller Übungen, wir kaufen nur biologisch, ökologisch wertvolle Produkte ein, gesunde Lebensmittel. Manchmal muss man sich die Begriffe mal auf der Zunge zergehen lassen. Gesunde Lebensmittel. Das ist eine Merkwürdigkeit des Kapitalismus, dass die Zuträglichkeit eines Lebensmittels für die Gesundheit, gesund soll es sein, eine zusätzliche Eigenschaft ist, die das Lebensmittel von Haus aus offenbar nicht an sich hat, sondern die man erwirken muss oder die man in bestimmten Sphären, Branchen aufsuchen muss, weil sie nicht übliche ist. Gesunde Ernährung soll es sein. Bio. Nun gut, jeder kennt seine Stadtteile, in denen er lebt oder wo die anderen leben. Da gibt es die kleinen, schicken Bioläden. Das kostet seinen Preis, wenn man den Kaffee von Mount Hagen kauft und die Senfe von Zwergenwiese, und ihr kennt euch sicher besser aus. Das ist für die große Masse der Menschen ein Problem, nämlich ein Geldproblem. Man weiß, wer in den besseren Vierteln in solchen Läden kauft. Die große Masse jedenfalls nicht, weil das schmale Budget das nicht hergibt. Aber das Bewusstsein der großen Menge der Normalverbraucher, das hat sich den Wert gesunder Ernährung sehr einleuchten lassen. Das ist ein Wertebewusstsein, ökologisch wertvolle Lebensmittel zu kaufen, das um sich greift, und prompt gibt es eine Antwort der großen Handelsketten, die sich auf den Standpunkt stellen, daraus lässt sich was machen. Schaut euch um. Bioregale gibt es heutzutage bei Aldi, bei Lidl, bei Rewe. Jeder Discounter hat riesige Regale mit Bioprodukten von Demeter und ich weiß nicht, wer noch alles dort verkauft. Jetzt frage ich, wie machen die das, die zugegebenermaßen teure Bioproduktion, da muss ja viel an Bedingungen erfüllt werden, die der Staat denen auch auferlegt. Wie schaffen die denn das, mit einer teuren Bioproduktion aus dem schmalen Geldbeutel des Normalverdieners einen Profit zu machen? Da muss doch eine Differenz erwirtschaftet werden zwischen dem Verkaufspreis und dem Kostpreis, die beim Unternehmen als Gewinn hängen bleibt. Ja, und siehe da, man kann auch aus vergleichsweise kleineren Verkaufspreisen als in den Edelbioläden einen schönen Gewinn im Biosegment schlagen, wenn man nur die Kosten genug senken kann. Und wie geht das? Ja, ebenso, wie man aus den Zeitungen erfährt. Bioläden kommen in die Schlagzeilen, weil sie radioaktiv verseuchtes Hühnerfutter aus der Ukraine verwenden. Die Gemüse von Demeter, die werden auf riesigen Plantagen in Nordmarokko gezogen. Auf Plantagen am Gürtel des Mittelmeeres, wo die ärmsten Schlucker aus dem Maghreb für wenige Euro die Woche diese Gemüse anbauen. Und wo das Grundwasser für diese Plantagen vernutzt wird, sodass im südlichen Rand der Anbaugebiete die Menschen kein Trinkwasser mehr haben. Ja, da merkt man, die Konsumentenmacht, die beantwortet und bedient wird von den großen Discountern, die zeigt Wirkung, nur nicht die gewollte. Wenn die Bio-Anhänger sowas zur Kenntnis nehmen, dann wendet sich ihr Blick, ich meine das Biogemüse aus Marokko, weniger auf die elende Tagelöhnerei als auf einen anderen zweiten Umstand, den ich auch nicht unerwähnt lassen will. Die entdecken nämlich, dass dieses Biogemüse, wenn es ausgerechnet in Marokko angebaut wird, mit riesigen Frachtern nach Europa geschafft werden, die unglaublich hohe Dampffahnen hinter sich herziehen und sehr viel Staub und Ruß und CO2 in die Luft ausstoßen. Das ist ja auch so ein Gesichtspunkt des verantwortungsbewussten Konsumenten. Der CO2-Ausstoß soll begrenzt werden, weil das Klima darunter leidet. Und deswegen heißt die Empfehlung verantwortungsbewusster Käufer, man möge doch regional einkaufen, regionale Produkte verzehren und auf die aus der Ferne verzichten. Das ist auch so eine Empfehlung, bei der man auch mal auf die Praxistauglichkeit achten sollte. Wie geht denn das jetzt, wenn die Spargelsaison beginnt? Naja gut, als verantwortungsbewusster Konsument, der sich diesen Stiefel anzieht, lasse ich mal die Finger weg vom Spargel aus Spanien oder Griechenland. Weil der hat ja dank der Transportwege bis Leipzig schon eine ziemliche CO2-Packung auf dem Rücken. Gut, dann kaufen wir eben aus der Region. Habt ihr schon mal geschaut, wer hier in der Region den Spargel sticht? Das sind die armen Leute, die aus Bulgarien oder Rumänien anreisen und den Spargel hierzulande stechen. Ja, jetzt braucht man aber schon einen Taschenrechner und viel Kenntnis in der Physik, um zu vergleichen, was wohl mehr wiegt. Der CO2-Ausstoß, den der Spargel von Griechenland bis Leipzig auf dem Buckel hat, oder der CO2-Ausstoß, den die Spargelstecher aus Bulgarien mit ihren Dreckschleudern auf der Autobahn hinterlassen. Krabben erfährt man. Natürlich nicht aus Thailand. Man muss ja nur auf den Atlas gucken und merkt, das ist kein regionales Produkt in dem Sinn. Die holen wir aus der Nordsee, vor unserer Tür. In derselben Zeitung, versichere ich euch, kann man mitunter lesen, diese Nordseekrabben werden in Marokko gepoolt. Die gehen einmal Atlantik mit einem Dampfer und kommen zurück. Und nach 2 Wochen heißen die, dank eines gesetzestechnischen Kunstgriffs der deutschen Regierung, immer noch fangfrische Krabben. Ja, jetzt kann man wieder rechnen. Was wiegt mehr? Einmal hin und zurück von Leipzig bis Agadir oder einmal von Thailand hierher? Was man an diesen Beispielen sieht, es ist gar nicht so leicht, eine Geschäftsrechnung zu überlisten, deren Prinzip man nicht angreifen will. Und um unter die Beispiele jetzt mal einen ernsthaften theoretischen Schlusspunkt zu setzen, möchte ich den Fehler solcher Überlegungen darlegen. Der Fehler dieser Vorstellung von der Konsumentenmacht, die man ausüben könnte, durch geschickte Wahl des Unternehmens, bei dem man kauft, besteht in Folgendem. Dieselbe Geldrechnung, die die Quelle aller Übel und Misslichkeiten ist, dieselbe Geldrechnung, die soll das Heilmittel dagegen sein. eben per Entzug der Kaufkraft. Der Konsument denkt,